Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen. Damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Seine Publikationen dürften viele von uns zum größten Teil im Bücherschrank haben. Er hat die Grundlagenwerke zum Thema essbare Wildpflanzen verfasst und so gesehen tragen wir ihn bei unseren Sammelstreifzügen im Gepäck sicher gerne mit. Umso ehrenvoller, ihn heute endlich vor dem Mikro bei Kraut im Ohr zu Gast zu haben. Steffen Guido Fleischhauer ist gelernter Diplom-Ingenieur für Landschaftsplanung und lehrte früher an diversen Unis und Hochschulen. In dieser Folge geht es um eine ziemlich überraschende Begegnung mit Steffen, der tatsächlich mittlerweile in einem Auto lebt, irgendwo im Nirgendwo und mit großer Lust mit der Sonne zieht, dann und wann auf ähnlich tickende Reisende trifft und den ganzen Ballast des Besitzenmüssens abgelegt hat. Wer dranbleibt, verfolgt ein leidenschaftliches Plädoyer für weniger Materialismus und Kontrolle und entdeckt den Wert des größten Geschenks überhaupt, nämlich mehr zu sein als zu haben. Steffen spricht über seine Vision, mehr nomadische Lebensformen in unseren streng getakteten und durchtechnisierten Alltag zu lassen und das erfreulich und dogmatisch. Natürlich spielen auch essbare Wildpflanzen eine Rolle. Und gleich zu Beginn des Interviews gibt's ein kleines Novum, nämlich Entweder-Oder-Fragen, die ich Steffen stelle und auf die er nur eine Antwort haben darf.
Mit dem Rad oder zu Fuß?
Zu Fuß.
Zu Fuß. Kräutertee oder Kaffee?
Kräutertee.
Karte oder Smartphone?
Smartphone.
Okay. KI oder Enzyklopädie?
KI tatsächlich, ja.
Omas Knödel mit Kraut oder frisch gepflückte Holunderblüten?
Frisch gepflückte Holunderblüten.
Zelt oder Hotel? Ist jetzt eine blöde Frage.
Zelt?
Hund oder Katze?
Hund.
Okay. Ja, also Steffen, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Kraut im Ohr. Wir treffen dich jetzt also sozusagen in einem Auto, in dem du ja mehr oder minder lebst vielleicht. Und vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir, deinem Werdegang und dem Wunsch, warum ein Auto jetzt sozusagen ein wunderbares Vehikel ist für dein neues Leben.
Ja, also genau. Ich hatte schon im Vorgespräch eben gerade erwähnt, dass ich also schon immer gerne gereist bin. Also ich hatte nach dem Abitur, ich habe halt ganz normale Schullaufbahn gemacht. Allerdings sind wir viel umgezogen mit meiner Familie. Und dann nach dem Abitur, auch da habe ich das fortgesetzt. Also schon meine Familie war irgendwie auch nomadisch. Also fast alle 2 bis 4 Jahre haben wir den Wohnort gewechselt. Und dann bin ich eben als junger Abiturient losgereist und mit dem Rucksack über die Weltmeere und Kontinente und habe dort auch bei den Indianern gelebt, eben was mich auch damals schon mit den Naturvölkern verbunden hat, also was mich jetzt auch immer noch prägt. Also ich bin fasziniert von den indianischen Kulturen und da war ich eben in Kontakt mit vielen reisenden Familien, von denen man gar nicht weiß, dass es sowas gibt. Also ich habe dann auf Horta, auf den Azorischen Inseln, Familien getroffen, die ihr Leben lang schon auf Segelbooten leben mit Kindern und dort sind Kinderbanden durch den Hafen gerannt und die kannten sich schon und treffen sich dann wieder in einem anderen Hafen. Und auch einen habe ich kennengelernt, der eben 19 Jahre alt war und der noch nie in der Schule war, der einfach immer mit seinen Eltern irgendwo in irgendwelchen Ländern gelebt hat und jetzt dann alleine über den Atlantik gesegelt ist, um dann Schiffsbauer zu werden. Und so bin ich in Kontakt gekommen eben mit verschiedenen nomadischen Familien schon damals. Und dann hatte ich mein Studium gemacht und auch die Bücher geschrieben und Familie gegründet und Haus gebaut und war dann lange sesshaft und habe aber das Reisen sehr vermisst. Und jetzt, wo ich aus vielen Verantwortungen rausgefallen bin, bin ich wieder aufs Reisen gekommen und da ist jetzt gerade, da ich kein Schiff habe, habe ich jetzt ein Auto, in dem ich dann viel wohne. Also meistens im Winter bin ich in Südeuropa unterwegs, im Sommer jetzt hier in Deutschland. Also Deutschland gefällt mir im Sommer auch sehr, sehr gut. Und spannend ist eigentlich, dass ich das ganze Jahr über jetzt auch Wildpflanzen finden kann. Also so eine Winterauszeit habe ich gar nicht, weil sobald man quasi in den Süden kommt, ist eigentlich die Zeit im Winter dort, wo es am meisten regnet, wo die Temperaturen milder sind. Die Todzeit ist eigentlich dort der Hochsommer. Da, wo alles vertrocknet ist, findet man fast keine wilden Pflanzen, also die man dann noch nutzen kann, außer vielleicht irgendwelche Kakteen und so. Aber dann im Winter wird es kräftig und da sieht es aus wie bei uns im Frühling. Und so durch dieses Ziehen mit der Sonne sozusagen hat man eigentlich permanent frische Kräuter, die man sammeln kann. Was mir aber auch dann so viel Gedanken gemacht hat, weil eigentlich, also durch meine Bücher bin ich ja in das Thema reingekommen, Nahrung aus der Natur und auch über der Kontakt mit den indigenen Völkern und so, dass ich weiß, dass wir ja fast alles essen können, was um uns herum wächst. Also ich habe ja da in der mehrere tausend Pflanzen analysiert und habe gemerkt, also es gibt vielleicht 20 Pflanzen, die auch wertvoll sind. Also es sind meistens sehr hochpotente Heilpflanzen, die uns aber als Nahrung nicht dienen können, weil sie übermäßig giftig sind dann, aber eigentlich sehr wertvolle Pflanzen sind. Und der Rest von den Tausenden von Arten ist eigentlich essbare Kalorien. Man muss halt nur wissen, was man damit anfängt. Also wann man sie sammelt, zu welchem Zeitpunkt, wie man sie eventuell noch verarbeiten muss, zubereiten muss oder so. Und wenn man das dann sieht und das mit dem Nomadischen kombiniert, dann hat man mehr Nahrung pro Quadrat, also mehr essbare Kalorien pro Quadratmeter, als jeder Acker liefern kann. Also man muss nur mal so ein wildes Gebüsch anschauen und gucken, ab wann schon, also ab Ende Februar, bei uns jetzt in Mitteleuropa, es da schon losgeht, es grün zu werden und so weiter, wo auf dem Acker noch lange nicht zu sehen ist. Also ich beobachte jetzt gerade immer einen Acker, wo ich langfahre, wo der Mais jetzt so langsam hochkommt und wie lange das dauert, bis man dann einmal im Jahr dort auf einem Quadratmeter vielleicht 10 Kolben bekommt, während so einen Grünstreifen nebendran, der vielleicht ein bisschen buschig wird oder so weiter. Also von der Wurzelschicht über die Moosschicht, Krautschicht, Strauchschicht bis hin in die Baum- und Blätterschicht, auf einem Quadratmeter wachsen mehr essbare Kalorien eben, als die Landwirtschaft produzieren kann. Und insofern war für mich das erstaunlich, dass wir eigentlich immer davon ausgehen, wir könnten ohne Landwirtschaft gar nicht existieren oder so. Weil das haben die Menschen ja tausende lang vor, ja Millionen lang vor uns gemacht. Und spannend war dann auch, dass ich erzähle jetzt auch einfach drauf los, gell? Ist
Ja,
es
alles
okay?
gut. Ich kann
Ja,
drüber
gut.
nachfragen. Ja.
Okay, ja, genau. Ich war dann hier in Ostdeutschland, in Halle, gibt es ein ganz tolles Museum, kann ich nur empfehlen, für Vorgeschichte. Also das Museum für Vorgeschichte in Halle an der Saale, wo auch diese Himmelsscheibe von Nepal ausgestellt ist.
Ja, ist ein tolles Haus. Ja.
Und so spannend, eben über diese Kulturen bei uns so durchzuwandern, die Fundstücke zu sehen. Und das ist auch sehr schön mit Bildern illustriert, wie die Menschen als Jäger-Sammler in unseren Breitengraden gelebt haben. Und da wurde es wiederholt, was ich auch schon während meiner Recherche über die essbaren Wildpflanzen herausbekommen habe, dass die Menschen in den Zeiten, als sie hier bei uns nomadisch waren, eigentlich nur 3 Stunden am Tag brauchten für alles, also für ihre komplette Nahrungsversorgung, für ihre Unterkunft, für Kleidung. Also die ganze Versorgung, das, was wir jetzt sozusagen Arbeit nennen würden, hat 3 Stunden am Tag in Anspruch genommen oder 20 Stunden in der Woche, so wie es in dem Museum beschrieben war. Und der Rest war dann eigentlich frei, war Muße oder Wandern, Fortbewegung, was auch immer die dann gemacht haben. Und dann, ja, da kamen für mich so erste Momente auf, wo ich gemerkt habe, ja, wohin haben wir uns denn eigentlich entwickelt? Also wir sind ja heute in so einem richtigen Hamsterrad, wo die damals scheinbar noch nicht so drin gefangen waren.
Nein.
Und was mir dann noch ins Auge gefallen ist, ist, dass dort im Museum eben gesagt wurde, man hat in der Zeit keine Mordopfer gefunden. Also dieses Mord und Totschlag, was wir jetzt auch noch haben es ist ja da meistens, geht es ja eigentlich auch um das Gerangel, um Besitz oder Macht oder letztendlich wenn man nicht viel hat, kann man einem auch nicht viel wegnehmen. Und wenn man dann auch noch flexibel ist, sozusagen, den Konflikten leichter ausweichen kann, dann hat es scheinbar dazu geführt, dass die Menschen sich damals nicht gegenseitig umgebracht haben, was ja eine wertvolle kulturelle Errungenschaft ist, wenn man sich quasi nicht umbringen muss. Und so habe ich gemerkt, wo sind wir denn eigentlich falsch abgebogen? Also wo haben wir Menschen angefangen, so viel, ja, eine Art Gier oder halt, also erstmal Materialismus zu entwickeln, wo wir gemerkt haben, okay, ich will das besitzen jetzt. Also wenn ich jetzt merke, ich sammle immer meine Pflanzen und dann fing es halt so an, dass man dann gemerkt hat, ah, okay, wir können die eigentlich auch aussehen. Oder wenn ich dann eben einen Baum dort sehe und der wächst und dann will ich den eben beernten, dass man eben gemerkt hat, okay, wir können das kontrollieren und wir pflanzen uns dann einen Garten an. Später hat man dann eben noch angefangen, die Tiere nicht mehr zu jagen, sondern schon die Babys einzusperren. Und so weiter. Und bis man eigentlich heutzutage bis hin zur Sklavenhaltung, also nicht heutzutage, aber ich meine, was die Menschheit alles durchgemacht hat, bis hin, dass man quasi dann irgendwann versucht hat, alles zu kontrollieren, alles für sich und seinen Vorteil zu benutzen und sich nicht mehr so der Gemeinschaft in der Natur, die wir ja eigentlich alle, die wir nach wie vor sind, sich dem zu fügen und hinzugeben und anzuerkennen, dass alles sein Platz hat, dass alles gebraucht wird, dass wir auch jedem Lebewesen sein Freiheitsrecht einräumen sollen und die freie Entwicklung ermöglichen für jedes Lebewesen. Und das haben wir eigentlich dann alles missachtet. Das war so für mich eigentlich, wenn man so sagen kann, der Schritt, wie sagt man, die Vertreibung aus dem Paradies, könnte man eigentlich so sagen. Ja. Also natürlich hört sich das jetzt erstmal, also ich tendiere jetzt nicht dahin, dass wir sagen, wir müssen dort wieder hin zurück. Aber wir müssen uns mal die Qualitäten anschauen, die es mal gab und die Qualitäten, die wir jetzt haben. Und sind wir wirklich glücklicher geworden durch diese ganze kulturelle Entwicklung, die wir dann vollzogen haben, aufgrund dessen, dass wir angefangen haben, die Natur in Besitz zu nehmen, die Natur zu kontrollieren. Ich wollte jetzt auch diesen Bogen da vielleicht noch kriegen, zu dem, dass es also durchaus wertvolle Qualitäten gab in dem nomadischen Leben vor langer Zeit, also vor über 10.000, 11.000 Jahren. Und dass aber was verloren gegangen ist. Und da ist zum Beispiel auch ein ganz tolles Buch dazu, ist dieses Auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jan Liebloff. Das aus den 70er Jahren geschrieben, und wahrscheinlich gibt es dieses Volk schon gar nicht mehr, bei dem sie war. Sie hat also bei einem indianischen Volk im Regenwald gelebt, 7 Jahre lang, und hat dort eben drüber berichtet. Und sie hatte gemeint, dass sie noch nie so glückliche Menschen erlebt hatte wie dieses Volk. Und da gibt es so ganz einfache Beispiele. Auch die haben eben technische Erfindungen gehabt, aber haben sie nicht umgesetzt. Also die hätten zum Beispiel an ihrer Siedlung ohne weiteres über Bambusrohre eine Wasserleitung legen können, aber haben das nicht gemacht, weil sie jeden Tag eine Stunde zum Fluss gelaufen sind, ihre Babys dort gebadet haben, dabei schöne Gespräche geführt haben, wieder zurückgelaufen sind und das jeden Tag als eine Zeremonie, ein soziales Element im Alltag hatten und hätten es einfach mal auch sich einfacher machen können und das Wasser in die Siedlung leiten können, haben es nicht gemacht und hatten aber dabei was beachtet, also was sie eben miteinander an Gemeinschaft hatten. Und wenn ich mir heute, wenn ich aus meinem Haus rausschaue auf die Straßen und ich sehe ganz wenige Menschen noch draußen, dann sind es meistens noch Leute, die mit dem Hund irgendwie spazieren gehen, weil sie den noch mal rausführen müssen oder so. Und früher war das so, dass in dem Dorf eine Quelle war, also ein gemeinsamer Brunnen, und man sich dann dort getroffen hat, um das Wasser zu holen. Heute haben wir alle die Wasserleitungen im Haus und diese Begegnung findet nicht mehr statt. Wir haben also quasi einen materiellen Komfort bekommen, aber haben ganz vergessen, welche wertvollen sozialen Komponenten eben verloren gehen, wenn wir durch den Komfort sehr viel Individualismus schaffen und eben dann nicht mehr so viel raus müssen, auch in die Natur müssen und so. Genau, jetzt wollte ich nochmal den Bogen, wie lebe ich denn und lebe ich mich ausschließlich, ernähre ich mich ausschließlich von Wildpflanzen? Nein, das ist nicht so. Also ich bin auch da auf einem Weg. Also ich habe für mich da Spannendes entdeckt. Also für mich waren die Wildpflanzen, als ich die entdeckt hatte, dass man die essen kann, so Ende der 90er Jahre, war das ein Riesenschatz. Wo ich, weil es ist unglaublich, das hört gar nicht mehr auf. Deshalb habe ich ja dann angefangen, dieses Wissen drüber zu sammeln. Dass wir eigentlich mitten in einer Salatschüssel stehen oder in einem Gemüsebeet und das gar nicht wussten, lange Jahre nicht wussten. Und dann habe ich mich so unglaublich gut aufgehoben gefühlt in der Natur und das hat mir Mut gemacht, eben auch diese Reisen zu machen, mich frei zu bewegen, auch mich mal tatsächlich ausschließlich nur aus der Natur zu ernähren über Wochen, um zu gucken, funktioniert das auch und hat auch gut geklappt. Also sehr gut sogar. Also ich habe natürlich abgenommen, aber ich habe unheimlich gesund mich gefühlt, fit gefühlt, wach gefühlt, frisch gefühlt, leicht gefühlt und also die das was wie soll man sagen? Also dieses sich draußen zu aufzuhalten, draußen zu ernähren, tut eigentlich allen gut. Das wird ja auch mittlerweile sogar als Therapien von vielen alternativen Heilpraktikern oder Ärzten empfohlen, eigentlich mehr wieder in die Natur zu gehen, mehr Wildpflanzen zu integrieren in die Nahrung oder fast auch richtige Kuren damit zu machen und so. Aber ich schaffe es auch nicht ganz. Also ich bin einfach tatsächlich auch ja nicht komplett so groß geworden, sondern habe auch meine Wurzeln noch quasi in dem ganzen Versorgungssystem und fahre ja Auto, nutze Handy und so weiter, all das. Aber bin auf dem Weg, mich halt daran zu tasten, was ist denn möglich? Und ich will ja auch nicht wieder zurück, sozusagen, dass wir wieder leben sollen wie damals vor 10.000 Jahren, sondern überlege, gibt es Möglichkeiten, das wie so eine Entwicklungsspirale zu sehen? Also, dass man nicht einen Kreislauf durchmacht, wo man wieder hinkommt, wo man schon mal war, sondern dass man an ähnliche Qualitäten kommt, nur eine Entwicklungsstufe höher. Und da weiß ich aber nicht genau, wie die aussieht und wo die hingeht, aber ich bin einfach mal am Recherchieren, am Suchen und am Ausprobieren
Ja,
und
genau, weil
bin
die
unterwegs. Ja.
Grundfrage ist natürlich, wie praktikabel ist das? Und wo braucht es dann doch so eine Art Backoffice oder eben Stichwort medizinische Versorgung, die vermeintlichen Segnungen der Bildung oder was immer wir brauchen vermeintlich? Also wo sind da so neuralgische Punkte vielleicht auch?
Ja, also finde, also wenn ich die Naturvölker mir angeschaut habe, die hatten ja jetzt keine Krankenhäuser oder das alles, haben Jahrtausende lang aber gesund gelebt, sind viel, also meistens viel, hohe Kindersterblichkeit gehabt oder so, haben aber einen anderen Bezug zum Tod gehabt. Also das war wirklich ein Teil des Lebens. Also wir haben, glaube ich, auch da eine große Angst. Also natürlich, also ich auch, vor dem Tod, aber wir sind nicht mehr eingebunden in so ein Glaubensweltbild, was sie hatten, dass das quasi alles verbunden ist und auch der Tod so eine Art großer Bruder des Schlafes ist, was auch immer sie dann weiter für religiöse Vorstellungen hatten, aber es war akzeptiert, dass man gestorben ist. Also es gab einfach dieses Moment, dass in der Natur es wachsen durfte, es werden durfte und auch vergehen durfte, wenn es so sein sollte. Also das wurde einfach mehr, man hat sich mehr dem ganzen, diesem Gefüge hingegeben. Und das haben wir eben durch diese Kontrollsucht, die wir ja haben, auch versucht zu sagen, also der Tod oder das gehört einfach nicht dazu. Wir wollen es versuchen zu beherrschen auch. Und haben uns dann eigentlich immer mehr dazu hingebracht, zu sagen, wir kontrollieren das Leben. Und dann ist eigentlich erst auch diese Angst vor dem Tod eventuell immer mehr entstanden. Wobei natürlich gibt es eine natürliche Angst, also einen Trieb davor, einen Überlebenstrieb, den hat jeder. Aber das zu akzeptieren, wenn jemand dann quasi todkrank geworden ist, dass er dann sterben kann, dass er sterben darf. Das ist was ich eben dann auch bei den Indianern erfahren habe. Also ich war in Chile bei den Mapuche-Indianern und dort hat mir eine Frau erzählt, wie ihr Vater, ja, dann hatte also der Vater hatte sich verabschiedet, hat dann seine Totoka mitgenommen, ein Musikinstrument, was die Mapuche haben, ist in den Wald gegangen und hat sich noch von den Waldwesen verabschiedet, und ist dann in Meditation gegangen und ist gestorben. Also hat einfach die Nahrung auch nicht mehr aufgenommen. Aber ist ganz bewusst diesen Schritt gegangen, in die nächste, in die Übergang, in den Übergang zu gehen, weil er eine andere Verbindung hatte. Also da war das schon ein mutiger Weg, den zu gehen, aber es war auch okay. Und es war ein Schritt, den wir ja alle gehen müssen, den die viel mehr akzeptiert hatten. Und das hat eine ganz andere Verbindung oder eine ganz andere Einstellung zu diesen Lebensretten, Lebenserhalten hatten, sondern natürlich hatten sie auch Medizinleute, die jemanden wieder gesund versucht haben zu machen und so. Aber wenn es nicht mehr in dem Möglichen war, was die Natur geboten hatte, dann wurde das akzeptiert. Und das ist eben das, wo ich glaube, da haben wir einfach das denken wir zu sehr in dem ganzen Weltbild, in dem wir gerade drinstecken, in dem das eben was vermeidet, also was nicht dazugehören, das ist der Tod. Und wir versuchen den eben durch die durch diese moderne Medizin möglichst hinauszuschieben und nicht zu akzeptieren, dass er doch irgendwann kommt.
Genau, also ich meine, in den letzten 10.000 Jahren ist eben durch die Sesshaftwerdung eine ganze Menge passiert, ne? Also die Menschen haben Staaten gegründet, sie haben Siedlungen gegründet, sie sind eben sesshaft geworden mit der Viehhaltung, der neuen Esskultur, die ja nun auch tatsächlich auch gar nicht so positiv war, wenn man sich erstmal nur von vielleicht Getreide ernährt, was nicht so viel Ballaststoffe hat wie eben das Wildkraut am Wegesrand. Man hat natürlich andererseits Hülsenfrüchte anbauen können und so weiter. Das Feuer gezähmt, alles gezähmt, wie du sagst. Und am Ende steht jetzt diese unfassbar technisierte Gesellschaft, die in den letzten 20 Jahren oder vielleicht auch 10 Jahren nochmal durch diese Entwicklung Smartphone, KI ins meines Erachtens ja fast entmenschlichte abdriftet. Frage mich, weil die Menschheit ja jetzt gerade nochmal auf diesem Trip in Richtung wir schießen uns zum Mond ist, wie um alles in der Welt willst du sie wieder zu eher nomadisch lebenden oder zu mehr naturverbundenen Menschen bringen?
Nee,
Gibt es da Tipps?
ja, nein, ich will die Menschheit nicht dazu bringen. Also ich will einfach mit denen, die das möchten, ausprobieren. Und habe dabei, also ich hab's ausprobiert. Ich bin dann auch mit Gemeinschaften in Kontakt gewesen, die sich selbst versorgen, die ganz einfach leben, wieder am Feuer kochen, Nahrung sammeln. Und habe dabei festgestellt, dass eigentlich der Schlüssel für mich dann zum Glücklichsein war jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt das Essen einkaufen musste oder einkaufen konnte und mich mit tollen Cafés und to tollen Torten versorgen konnte, sondern der Schlüssel zum Glück war für mich das Gemeinschaftserlebnis. Also wenn ich in der modernen Welt, also jetzt in ein Café gehe mit 15 Leuten und habe Spaß dabei oder so, dann macht es Freude, aber wenn wir gemeinsam sammeln und gemeinsam am Feuer was kochen und es dauert auch viel länger, als wenn wir es jetzt nur eingekauft hätten oder so, aber diese ganze Komponente, die man da miteinander erlebt, diese Freude, die man dabei hat, die schenkt einem so viel, dass es das durchaus diesen Komfortverlust für mich aufgewogen hat, also ohne Probleme. Und das ist das, wo ich dann sagen kann, okay, mit den Menschen, denen das Spaß macht, kann man ja so leben. Man muss ja nicht die ganze Menschheit dahin bewegen. Und wenn aber die ganze Menschheit in der Entwicklung, in der sie gerade steckt, eigentlich immer kränker wird oder immer auch psychisch immer zerstörter wird und dann immer mehr in Kriege, Gewalt eigentlich in eine ganz, ganz, ich weiß nicht, es wird zwar immer wieder versucht, es zu heilen und zu heilen, aber man kommt wahrscheinlich, man hat noch nicht die Ursache gefunden. Und vielleicht ist die Ursache eigentlich dass wir mehr wieder in die Hingabe kommen sollten, anstatt in die Kontrolle. Und
Ja, und
weiß
das
ich
ist.
nicht, aber das kann ja nur herausgefunden werden, indem man es ausprobiert. Und wenn dann quasi parallel die einen Leute gar nicht so glücklich sind mit der technisierten Welt und die anderen Leute mit einer ganz einfachen Welt in der Natur glücklich sind, dann kann das ja eine Auswirkung aufeinander haben. Und vielleicht bewegt sich dann die Welt wieder mehr in Richtung Einfachheit, reduzierten Materialismus, und auch nicht mehr so eben dieses Haben. Also mehr zum Sein statt zum Haben. Und vielleicht ist es der Weg, wo wir dann wieder mehr zum Glück finden. Aber ob das so stattfindet und ob ich die dahin bewegen kann, die Welt, das weiß ich nicht.
Aber es ist natürlich immer toll, so ein Role Model zu haben, an dem man sich orientieren kann. Und du scheinst ja auch beide Welten irgendwie zu kombinieren. Du sagst natürlich, du brauchst Benzin, du hast Auto, du
Ja.
hast ein Handy, du machst ja auch eben eine Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Das heißt, du brauchst auch Zugänge zu dem weltweiten Internet und
Genau, ja.
verfolgst es und gehst halt auch schon mal, nehme ich an, dann in einen Supermarkt, um dich für irgendwas zu versorgen.
Ja, natürlich, natürlich. Also jetzt gerade habe ich sogar ziemlich wenig Zeit zum Sammeln und kaufe fast alles ein.
Was
Aber
bist
wenn ich dann wieder mehr im Süden, also im Winter, in den Wintermonaten bin ich da freier. Jetzt gerade habe ich einfach sehr viel zu tun, dass ich es einfach nicht schaffe, jetzt noch die Zeit mitzunehmen, rauszukommen. Aber es ist nicht, es ist, wie ich gesagt habe, ich habe nicht den Anspruch, das sofort perfekt umzusetzen, sondern
du?
einfach mal auszuprobieren und trotzdem aber auch zu wissen, okay, wenn es wegfallen würde, wenn jetzt kein Handy mehr da wäre, wenn kein Auto mehr da wäre, auch darüber habe ich schon mit Leuten gesprochen. Also wir haben dann schon Ideen gehabt, eben es gibt ja auch diese Fernwanderwege und einfach auch sich zu bewegen, als Gemeinschaft zu wandern oder so, das ist was Wunderschönes. Also es ist wieder da auch nur der Schlüssel, der den Spaß ausmacht. Also die Gemeinschaft ist der Schlüssel, der den Spaß ausmacht oder die Freude und das Lebensglück letztendlich ausmacht. Ob man dabei jetzt im Auto fährt oder ob man gemeinsam einen Fernwanderweg läuft über mehrere Wochen, dann kann man auch nach Südeuropa kommen und kann dort mit der Sonne auch ziehen und hat dabei kann dabei auch einen Haufen Spaß haben.
Ja, das ist natürlich aus meiner Perspektive, die in einem öffentlichen Dienstsystem hockt und natürlich völlig fremdbestimmte Taktungen schon seit Muttermilch aufgesaugt hat, ein unglaublicher Schritt zu sagen, ich lasse das alles los. Wie gesagt, ich entkontrolliere mich und gebe mich diesem Flow hin. Das ist ein Riesenschritt. Das würde ich mir zum Beispiel gar nicht zutrauen, aber natürlich ein tolles Denkmodell, an dem ich auch immer wieder hänge.
Ja, halt, für mich ist tatsächlich wichtig, bin ich dabei alleine. Also ich will da nicht als Pionier alleine vorne weggehen, sondern ich will tatsächlich andere Leute begeistern und dann eben gemeinsam Schritt für Schritt rauskommen. Und es ist da eben auch eine riesen Community eben schon aktiv, die wieder auch sagen, lass uns mehr eben, wenn wir dann eben aus dem System rausfallen würden, eben nicht mehr jetzt Geld verdienen können, so leicht, weil wir eben nomadisch sind oder was auch immer, dann wieder mehr von Mensch zu Mensch eben uns austauschen. Und da war ich zum Beispiel in Siracusa in Sizilien auf einem freien Markt. Es waren über 200 Menschen, die eben einfach das tauschen, was sie machen. Also die einen haben Wildkräuter gesammelt oder Brennholz gesammelt, die anderen haben was gegrillt, die anderen haben Orangen ausgepresst oder ihre Nudeln, die sie gebacken hatten, gebracht. Und dann wurde das ausgetauscht, wenn man wollte, untereinander. Man konnte auch in Euros tauschen, aber es war nur für die letztendlich, die jetzt von außen kamen, die haben meistens mit Euros getauscht, aber die untereinander, diese Menschen, die da schon von wieder sich so treffen alle 2 Wochen zu diesem Markt, da gab es auch Musikanten, die dann einfach die haben dann Lieder angeboten oder Tanzkurse angeboten, die dann auch, da hatte dann die Frau gesagt, sie bräuchte Zitronen. Wer also mitmachen will, kann dann irgendwas, was er selber mitgebracht hat, sei es, er hat Wildkräuter gesammelt, dann tauscht er die gegen Zitronen und gibt die Zitronen der Frau, die dann diese Tanzkurse gemacht hat. So haben die sich auch untereinander schon versorgen können, ohne dass sie jetzt arbeiten, also im Sinne von im System arbeiten mussten, um Geld zu verdienen. Und das fand ich super spannend auch, wie wir da wieder so von Mensch zu Mensch in ganz einfacher Manier, aber mit einer großen Freude. Also diese Märkte waren wieder so wie früher. Also es war quasi so ein Fest, ein Tanzen, ein Singen und ein Austauschen und ein Gespräch. Es wurden auch die Dienstleistungen besprochen, wo jemand Hilfe brauchte zu einem Projekt, die dann mit, wo dann andere ihm da geholfen haben und er dann wieder woanders helfen konnte oder so. Also es ist ganz spannend, was auch da möglich ist, ohne dass man eigentlich im System getaktet funktionieren muss. Wenn man mal rausfällt und andere Wege geht, entdeckt man, dass viele Menschen schon nach solchen Wegen suchen und viele Menschen auch schon was aufgebaut haben und vieles möglich ist, was man gar nicht so denkt.
Genau, also dieses Loslassen, ne, bringt, glaube ich, freie Hände und einen freien Geist. Ja. Welche,
Genau, ja.
Ein Wildkräuter-Podcast. Und welche sind denn so Top 5 Pflanzen, die du A, überall findest oder von denen du dich hauptsächlich ernährst? Oder gehst du wirklich mit deiner Enzyklopädie im Kopf und suchst dann, weiß ich jetzt nicht,
Nein.
irgendeinen super Storchenschnabel oder was immer?
Nee, nee. Also ganz klar, wenn ich quasi jetzt mich wirklich draußen ernähre oder so, das sind das so Klassiker. Also ganz stark war es zum Beispiel, wo ich da mich nur draußen ernährt habe, war Brennnesseln und Eicheln eigentlich so meine tägliche Abendmahlzeit eigentlich. Also Eicheln gesammelt und die geschnitzt und in Salzwasser ein bisschen gedünstet und dann Brennnesselspinat noch dazu. Das war super gehaltvolle Nahrung, die mich eigentlich so hauptsächlich ernährt hat. Und dann habe ich aber meistens noch unterwegs genascht, mal da ein paar wilde Möhren oder auch Walnüsse oder Früchte, die ich gefunden hatte. Aber so meine Top 5, also würde ich dann sagen, schon Brennnessel, Löwenzahn liebe ich total. Auch die ganz jungen Knospen, so eine Delikatesse finde ich da beim Löwenzahn. Dann die Taubnesseln und Bärlauch natürlich, wenn er da ist, ist auch einer, den ich sehr gerne nutze und auch in Kräutergewürzmischungen sehr gerne verarbeite. Und ja, dann dankbare Pflanzen, die sehr viel hergeben für mich, das ist auch der Indianerspargel, eben die Goldruten, die geschält im jetzt Ende Mai, Anfang Juni sind die ganz zart, die Spitzen der Goldruten und geben ganz tollen grünen Spargel her. Und was ich dann auch noch später gerne genutzt habe, waren die vom Wiesenbärenklau, die Blattstängel, allerdings dann gekocht. Bei dem muss man ein bisschen aufpassen beim Sammeln, dass man sich nicht Hautrötungen zuführt. Aber als Gemüse gekocht habe ich den auch immer sehr gerne gegessen, weil er eben auch ergiebig war. Genauso wie die Blattstängel von der großen Klette. Also das sind so die Pflanzen, wenn man wirklich draußen bei uns in unseren Breitengraden richtig Nahrung sucht, um satt zu werden, sind das tolle, ergiebige Pflanzen, die in großen Mengen vorkommen und fast überall zu
Ja, und
finden
das
sind.
Tolle ist, die kennen auch wirklich viele Menschen, die auch gerade vielleicht erst mit Wildkräutern anfangen. Also du sagst jetzt wirklich nicht, das karierte Gänseblümchen ist es und dazu brauche ich erstmal
Nein.
ein Botanikstudium, sondern es sind eben Pflanzen, die wir hier wirklich vielfach besprochen haben und die Brennnessel kennt ehrlicherweise wirklich praktisch fast jeder.
Ja.
Und die wächst halt wirklich überall und ist natürlich auch mein persönliches Lieblingskraut. Ich danke dir sehr, dass wir da auf jeden Fall auf einer Wellenlänge liegen. Und genau, ja, was ist denn mit dem Konzept, wenn du sagst, es gibt ja Menschen, die sich auf den Weg machen, wird ja auch ab und an verfolgt, das Konzept der essbaren Landschaften. Ist dir das begegnet oder hast du das Gefühl, das war mal ein Hype und ist schon wieder auch im Abklang begriffen?
Meinst du das so Richtung Permakultur, also dass man
Ja,
quasi eine
genau.
Landschaft,
Ja, oder
ja.
diese essbaren Wildparks, die es mal so gab, oder dass
Ja.
Städte sagen, nee, komm, wir bauen was an, was unsere Bürgerinnen und Bürger auch essen können. Wie in Andernach war, glaube ich, immer mal in Rede oder so.
Ja, stimmt. Genau. Nee, finde ich, gehört auch alles zu dem Bewusstwerdungsprozess, so wollte ich sagen, dass das um uns herum eigentlich ein Paradies ist. Also, dass man dann wieder erstmal diesen Schritt macht und sagt, wir machen jetzt erstmal eine Parklandschaft draus. Und später entdeckt man dann eigentlich, dass diese Pflanzen, die man da ja, die dann von alleine wachsen, dass man die auch in der Natur so finden kann. Also ich glaube, es ist ein Übergang. Also das war wichtig, um eben wieder das zu entdecken, dass die Natur uns Nahrung liefert. Ob man das dann erstmal durch so essbare Landschaften auch. Bei mir war die Permakultur auch so ein Schritt. Ich habe auch erstmal, bevor ich mich mit essbaren Wildpflanzen beschäftigt hatte, habe ich mich für Permakultur fasziniert. Und dann war das ja schon so, dass man bei Permakultur da eben so effizient denkt. Und dann, bevor man jetzt da erstmal ein Brennnesselbeet wegmacht, um dann dort einen Salat zu pflanzen, schaut man erstmal, ja, kann man doch direkt den Salat nutzen, der da von der Natur aus wächst, oder das Kirschbeet oder so. Und dann ist es eigentlich auch in der Permakultur sinnvoll, eigentlich das zu nutzen, was von alleine wächst, wenn es doch schon da ist. Und so bin ich dann eigentlich zu den Wildpflanzen gekommen. Und dann brauchte ich eigentlich die Permakultur auch nicht mehr. Permakultur ist halt tatsächlich sowas für die, wenn man eben immer noch sesshaft denkt, eben so, und dann auch sagt, okay, ich habe jetzt einen Hof und will den anreichern mit der Nahrung, die von alleine wächst, aber die ich auch brauche, dann macht es total Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, also, oder so soll es vielleicht auch nicht sein, dass wir alle wieder nomadisch leben. Ich glaube, so war es vielleicht auch nie. Es gab wohl immer Kulturen, die sesshafter waren und Kulturen, die nomadischer waren. Es kann durchaus so eine Mischung geben, aber ich will einfach mal nur so eine, auch wenn es eine Spinnerei ist, eine Vision mal in die Welt senden. Mal dran zu denken, ist das nicht vielleicht eine Alternative, auf einer neuen Entwicklungsstufe wieder mehr nomadischer, mehr reduzierter zu leben, also weg von dem Ansammeln an Materie hin zu dem wieder mehr in Gemeinschaft kommen, ins Sein kommen und dann nicht mehr so viel zu besitzen, weil wenn du unterwegs bist, kannst du gar nicht so viel mitnehmen und nicht so viel überwachen, kontrollieren. Du musst dich einfach reduzieren und merkst am Ende, so viel brauchen wir gar nicht, um glücklich zu sein.
Das ist ein fast wunderbares Schlusswort, auch wenn ich das so schade fände. Deswegen doch nochmal die Frage, ja, wie sähe dann, könnte denn ein Ernährungssystem der Zukunft so aussehen, dass wir tatsächlich mehr und mehr aus der Natur wieder nehmen, die uns ja auch gerade in ziemlichem Wandel begegnet oder bräuchte, also ich meine, die Landwirtschaft ist ja auch in einem totalen Umbruchsprozess. Wenn sie 10 Milliarden ernähren soll, wie kann das funktionieren?
Ja, also tatsächlich ist das kompletter Wertewandel. Also der fängt eben da schon mit an, dass man eben diesen anderen Bezug zum Leben und zum Sterben hat. Und dann könnte das wieder funktionieren, dass man dann wieder mehr auch in so eine Einfachheit reinkommt. Wenn wir aber weiterhin diesen Kontrollwahn vielleicht auch haben, da kommen wir nicht raus, dann aus dem System und dann funktioniert das auch nicht, so ein Wandel. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich mehr wieder in die Hingabe kommen, Dinge akzeptieren, die gegeben sind und auch mal Regentage aushalten können und sie nicht abschaffen wollen oder so. So meine ich, dass wir eben wieder mehr zulassen, dass wir in die Natur eingebunden sind und auch nicht der bessere Schöpfer sind. Also jetzt, ob Gott, Natur oder Universum, was auch, wie man auch immer das nennt. Also die Schöpfung an sich ist so vielgestaltig, ja, komplex, die wir nicht nachahmen können und auch nicht kontrollieren können, weil wir dabei immer wieder in Sackgassen laufen, dass man das wieder mehr erkennt und sagt, okay, wie die Indianer eben auch dass sie das eben als heilig ansehen. Worein wir hineingeboren sind und da eher wieder sozusagen sich als Mitglied des Ganzen zu sehen und nicht sich drüber zu stellen und zu sagen, wir wollen das gestalten und besser machen oder kontrollieren.
Genau, also das ja, ist dann schon wirklich fast der Abschluss, was du uns eben noch mit auf den Weg geben möchtest, wahrscheinlich uns auf den Weg zu machen.
Ach so, ja, es war vielleicht keine konkrete Antwort. Wie könnte ein Ernährungssystem aussehen? Ja, ich kann es jetzt nicht konkret sagen. Ich glaube, für die einen kann es so aussehen, dass sie tatsächlich sich mehr und mehr in die Be Gebiete begeben, die eigentlich uninteressanter werden, während die einen es immer mehr in die Städte zieht, die quasi immer mehr in die Technologisierung wollen, immer mehr in diesen Mechanismus des Kontrollierens und ja, diese Mischung Mensch-Maschine und so weiter suchen, dass dann quasi ein anderer Teil der Menschen mehr und mehr in diese Gebiete sich begibt, die keiner mehr interessiert, die eigentlich wieder von der Natur zurückgeholt worden sind. Und dann kann es sein, dass der eine Teil so leben mag und der andere Teil so. Ja, so könnte es vielleicht aussehen. Also ich glaube, dass die in die Natur gehen, auf jeden Fall ein Nahrungssystem finden werden, indem sie es austauschen, wieder miteinander sammeln. Das haben ja die Menschen über Jahrmillionen gemacht und es wird wieder funktionieren, wie auch immer es genau aussieht. Und die anderen müssen das halt eben durch Maschinen, durch Roboter, die quasi Landwirtschaft betreiben oder so, also die Nahrung zuführen und gucken, dass sie gesund bleiben dabei auch.
Genau, aber blöd ist natürlich, dass diese technoide Welt auf die naturbelassenere wirkt und natürlich du überall die Auswirkungen siehst. Ne? Der Klimawandel macht ja dann nicht vor diesen kleinen Oasen halt oder das Mikroplastik. Aber ich bin ganz bei dir. Ich finde einfach schön, nicht diese Vision zu zerreden, sondern einfach mal stehen zu lassen. Und ich wünsche uns eigentlich, dass deine Visionen Wahrheit werden können. Und zum Abschluss vielleicht dann doch noch mal ein paar Tipps an unsere Community. Einmal vielleicht im Umgang mit essbaren Wildpflanzen, also für die, die auch noch ganz neu sind oder wie ich, die zwar viel über Wildpflanzen wissen, aber natürlich noch im absoluten Zivilisationsprozess verhaftet sind. Und ja, was du uns einfach noch mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, einfach mal mehr wieder loslassen, einfacher, reduzierter sein, Gemeinschaft suchen und eben so Sachen, die ja auch ein bisschen wieder so in Mode gekommen sind, wie barfuß laufen, draußen schlafen, Wald baden oder so, wie man das auch immer nennt. Einfach wieder mehr spüren, dass diese Einfachheit ein Glücksmomente sein können im Leben, dass sie einen erfrischen können wieder und das einfach mal auszuprobieren und dann zu vergleichen und ja, einfach in sich hineinspüren.
Ja, toll, danke. Jetzt ist das eine ganz witzige Frage, die wir ehrlicherweise, die wir fast immer am Interviewende stellen, nämlich wo finden wir dich? Das ist in deinem Fall zum ersten Mal eigentlich ganz schräg, weil man dieses Wo gar nicht beantworten kann. Aber wir meinen das eher auf Kanälen und auf denen du möglicherweise unterwegs bist oder die Bücher, die werden wir natürlich verlinken. Aber möglicherweise gibt es auch Vorträge oder Lehrstühle oder was immer, wo man dich doch vielleicht noch antreffen kann.
Ich hab mich da tatsächlich viel zurückgezogen. Also ich habe mich, das ist jetzt wirklich, der Podcast war eben die Möglichkeit, mal wieder dieses Nomadische als neues Thema zu bringen. Ich hatte lange Jahre das mit den essbaren Wildpflanzen als Kurse, Seminare angeboten, die Bücher geschrieben und so weiter. Und dann war für mich einfach gleich, ich bin im neuen Projekt, also was Neues zu finden, was aber schon mit den Wildpflanzen anfing. Und jetzt ist so das erste Mal, dass ich jetzt das auch wieder mal so öffentlich kundtue, womit ich mich jetzt aktuell beschäftige und kann dazu eigentlich jetzt gar nichts sagen. Also ich bin gerade nicht wirklich erreichbar. Ich mache keine Vorträge, gebe selten Interviews, bin auch nicht mehr an den Hochschulen tätig oder so. Das habe ich auch alles zurückgefahren, um mich eben da mit dieser neuen Art des Lebens zu beschäftigen. Genau, und man findet mich also zwischen Norden und Süden, also meistens zwischen Deutschland und Süditalien.
Aber genau, du hast ja auch noch darüber das Magazin über die essbaren Wildpflanzen, das wir natürlich auch sehr gerne verlinken. Und ja, darüber habe ich dich gefunden und bin da sehr froh drüber, weil es wirklich also schon seit einer geraumen Zeit in mir gärt, aber ich es nicht so auf den Punkt und schon gar nicht so radikal auf den Punkt gebracht hätte. Und ja, also eine spannende Lebensform auf jeden Fall.
Genau, Dankeschön. Ja, mal gucken, wie lange das so geht und wohin die Reise geht. Ja.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.